So, okay, dann lasst uns jetzt noch weiter das Wort Gottes anschauen in Bezug auf diese wichtige Frage: Welchen Platz hat Wahrheit in unserem Leben als Christen? Und wir wollen uns da nicht leiten lassen von unserer Kultur, vom Zeitgeist, der verkündigt, Wahrheit ist nicht wichtig und schafft sogar Probleme, und wir brauchen das nicht, und wir sollen uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Liebe. Das sind nett klingende Phrasen, die aber mit dem, was die Apostel gelehrt haben, nichts zu tun hat. Vor einer Weile war ich in einer Gemeinde, der erkennbar, gleich von Anfang an, als ich dort kam, ist mir das aufgefallen, ein unglaubliches Chaos war. Es war ein Durcheinander, es war nichts definiert, wer macht was, wer ist für was verantwortlich, und bis in ganz praktische Dinge. Jemand macht Ankündigungen und die Leute unterhalten sich weiter in der Versammlung. Völlige Respektlosigkeit. Und in allen Bereichen, wo man hinschaute, waren nur Durcheinander. Und dann bekam ich mit das Motto, was sozusagen unsichtbar über diese Gemeinde geschrieben war. Das ist, was sozusagen ihr Ding war, was da drüber stand. Wir brauchen nicht Lehre, sondern wir brauchen Leben. Das klingt aber toll, das richtige Leben. Ja, nicht trockene, dürre Konzepte, ja, verstaubt irgendwie und nur theoretisch. Nein, wir wollen das Leben haben. Das klingt so, so, so gut. Aber es ist total unbiblisch, total verkehrt. Weil nach der Bibel kommt jede Form von Leben, ob es ein gesegnetes Leben ist oder ein fluchbeladenes Leben. Jedes Leben kommt aus einem Konzept, aus einem Unterbau, aus einer Theorie, aus Lehre. Das falsche Leben kommt aus einer falschen Lehre. Und das gesunde und gesegnete und richtige Leben kommt aus einer gesunden und richtigen Lehre. Du kannst nicht Lehre trennen und verwerfen und sagen, das brauchen wir nicht. Jeder Ungläubige, jeder Atheist, jeder, der irgendwie sich so sein Leben nach seinem Gutdünken irgendwie maßschneidert, jeder hat eine Lehre, ein Konzept, eine Lebensphilosophie, eine Lebensweisheit, ob er sich das eingesteht oder nicht. Jeder hat Werte. Und für die einen zum Beispiel ist ein Wert, Lüge, wenn sie mir nützt und nicht zu schlimm ist, ist akzeptabel. Das ist ein Wert, und das glaubt der Mensch, und weil er daran glaubt, verhält er sich so. Wir alle haben ein theoretisches Konzept. Das Problem ist, dass viele von uns sich nie mit dem theoretischen Konzept auseinandergesetzt haben, sondern irgendwie so verstrickt sind in den alltäglichen Problemen und Sorgen und Herausforderungen, dass sie nie sich Gedanken machen, ja, was ist überhaupt mein theoretischer Unterbau? An was glaube ich eigentlich? Was ist für mich richtig? Wer sagt mir, was falsch ist? Wer sagt mir, was wertvoll ist, was nicht wertvoll ist und so weiter? All das wird definiert durch Lehre. Lehre erklärt die Sicht, also biblische Lehre, erklärt die Sichtweise Gottes. Unser Gott ist nicht im Himmel und einfach nur glücklich, sondern er hat ein Konzept. Und er ist deswegen glücklich und erhält sein Glücklichsein, weil zum Beispiel zu seinem Konzept gehört, Rebellion und Stolz und Lüge werde ich in meiner Umgebung nicht dulden. Das gehört zu seinem Konzept. Und deswegen bleibt er glücklich, deswegen bleibt er froh und deswegen geht es ihm gut im Himmel. Und als jemand da eine Rebellion angezettelt hat und ein Drittel der Engel mit sich gerissen hat, haben sie das schnell beendet. Weil er sagte, wir haben hier den Himmel und den genießen wir schon seit Ewigkeit. Und wir gedenken nicht, das zu ändern. Wir gedenken nicht, aus dem Himmel eine Hölle zu machen. Hier regiert mein Wesen, mein Frieden, meine Freude, meine Gerechtigkeit. Und ich bestimme hier, was hier geht und was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Und so ist das im Moment und so bleibt es auch. Und deswegen ist der Himmel erstrebenswert, weil Gott dafür sorgen wird, dass nichts Unreines und nichts Böses und nichts Krankmachendes und Zerstörerisches da hineinkommt. Deswegen ist der Himmel so erstrebenswert. Halleluja. Weil Gott darüber wacht und weil Gott die Atmosphäre prägt durch Wahrheit. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl, dass die alle irgendwie high sind im Himmel oder so. Ja? Sondern das ist ein Glück, das gründet sich auf Tatsachen. Wir gehen wahr miteinander um, wir ordnen uns einander unter. Wir haben nichts mit unreinen Dingen zu tun, wir haben nichts damit zu tun, uns zu erheben über Gott. Wir wollen nicht unabhängig sein von Gott. Das sind unverhandelbare Standards im Himmel. Deswegen ist der Himmel so herrlich. So, wenn wir beten, Wille Gottes geschehe, auf der Erde genauso wie im Himmel, dann heißt das, die Standards Gottes in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, sollen aufgerichtet werden. Wir können nur vertrauensvolle Beziehungen haben, wenn klar ist, Lüge gibt es nicht. Und wenn ich mich verkehrt verhalten habe, ich werde mich nicht rausreden, ich werde nicht irgendwelche Erklärungen machen, um zu umgehen die Tatsache, ich bin schuldig, weil dadurch verliere ich Glaubwürdigkeit, dadurch verliere ich Respekt, dadurch mache ich es den anderen unmöglich, mir zu vertrauen. Das ist, warum viele Gemeinden keine Vertrauen in ihre Leiterschaft haben, weil wenn die Leiterschaft Fehler macht, und jede Leiterschaft macht mal Fehler, sie kehren das unter den Teppich, statt zu sagen, Leute, an der Stelle waren wir daneben, das war wirklich verkehrt, das war eine falsche Entscheidung, das war ein falsches Konzept, bitte vergebt uns, tut uns leid, wir sehen es erst jetzt, es war verkehrt, danke für euer Verständnis und weiter geht es. Stattdessen wird es dann irgendwie schön geredet oder wegerklärt, die Schuld irgendwo anders hin verschoben, das waren ja eigentlich nicht wir, das waren die anderen und so weiter. Aber du kannst nur einem Menschen vertrauen, von dem du den Eindruck gewinnst und das mit Fakten belegen kannst, dass er in der Wahrheit zu leben sich bemüht. Einem Menschen, der nicht in der Wahrheit leben will, kannst du nicht vertrauen. Da kannst du zehnmal sagen, ich sollte ihm vertrauen, du wirst ihm nicht vertrauen. Man kann Vertrauen nicht befehlen. Vertrauen hat immer die Grundlage, dass der andere vertrauenswürdig ist und sich als vertrauenswürdig zeigt. Und ich weiß, der hält sein Wort und der redet nicht komische Dinge. Und der redet nicht zu mir das Gegenteil von dem, was er anderen sagt über mich. Sondern er sagt mir das, was er auch anderen über mich sagt. Er redet nicht hinter meinem Rücken und wenn er zu mir kommt, dann ist er wieder ganz nett und lächelt und ich höre dann von anderen, dass er hässliche Dinge über mich sagt. Das zerstört Gemeinschaft. Wir können einander nicht vertrauen, wenn wir nicht in der Wahrheit sind. Und wenn wir einander nicht vertrauen können, leben wir in Isolation. Und das ist der Anfang von Hölle. Wir brauchen Beziehung. Wir brauchen die Gewissheit. Hey, egal, wenn ich auch was verkehrt mache, der andere ist für mich und der benutzt nie meine Fehler, um mich fertig zu machen, sondern der ist für mich und der tut alles, damit ich wachse und damit ich stabil werde in diesen schwachen Stellen. Und er wird nicht meine Sünde benutzen, um sich aufzuplustern und groß zu tun und vor anderen anzugeben, wie reif und wie rein er schon ist, aber ich armes Würstchen stecke halt in diese Probleme. Sondern da ist Wahrhaftigkeit, da ist Demut, da ist Hingabe, da ist ein Dienen da. Das macht den Himmel aus. Und diese Werte, die verkündigt, geglaubt und gelebt werden, entscheiden über die Qualität einer Atmosphäre, einer Gemeinschaft, eines Werkes, einer Gemeinde. Der Grund, warum es in manchen Gemeinden so schlechte Atmosphäre gibt, weil sie sich Dinge erlauben, die gegen die Ordnung Gottes sind. Sie reden übereinander hinter dem Rücken, Dinge, die sie sich nie ins Gesicht sagen würden. Sie stellen sich übereinander und sie tun alle möglichen hässlichen Dinge oder geben an oder gieren nach Macht und nach Ehre und nach Ansehen und Position und all diese Dinge. Und all das ist außerhalb und gegen die Ordnung Gottes. Und das kann der Heilige Geist nicht segnen und er tut es auch nicht. So, Atmosphäre ist nicht, oh, wir haben hier im Ort eine schlechte Atmosphäre. Lass uns gegen den Teufel powern. Wir müssen nicht gegen den Teufel powern, wir müssen gegen die Sünde vorgehen in unserem eigenen Leben und dann im Leben der Gemeinde. Und wo die Luft wieder sauber ist, wo Wahrheit regiert, wo die Liebe regiert, wo Demut da ist, wo wir uns einer dem anderen unterordnen, da ist Freiheit. Da fühlen wir uns wohl und da fühlt sich vor allen Dingen auch der Heilige Geist wohl. So, das sind nicht irgendwelche theoretischen Dinge. Manche Leute denken, die Wahrheitsfragen, das ist was Philosophisches und du, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann kann ich mich auch mal mit Wahrheit beschäftigen. Nein, Wahrheit ist das Fundament unseres Lebens. Wir sollen Jesus nachfolgen und seine Wahrhaftigkeit als unser Vorbild nehmen und anstreben und uns danach ausstrecken, darin zu wachsen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wahrheit ist ein Schrecken für den unwahrhaftigen Menschen. Jesus sagt, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Böses tun, die fliehen vor dem Licht, sie meiden das Licht, sie wollen nicht zum Licht kommen. Warum? Auf dass ihre Werke nicht offenbar werden. Aber wir wollen, dass wir vor Gott offenbar werden und voreinander und dass wir nichts zu verbergen haben und dass wir nicht ein doppeltes Leben führen und einmal das erzählen und dann etwas anderes leben, sondern wir wollen in die Wahrheit. Nur das wird uns helfen, dass die Gegenwart Gottes bleibt. Wo religiöse Spiele gespielt werden, wo die Formeln da sind, aber das Leben nicht da ist, die Wahrhaftigkeit im Herz nicht da ist, da macht der Heilige Geist nicht mit, weil er der Geist der Wahrheit ist. Und er wird Heuchelei und Unwahrhaftigkeit und hinterm Rücken reden und einander schlecht machen. Er wird das nicht denken. Er wird nicht. Da können wir machen, was wir wollen. Da können wir beten, da können wir fasten, da können wir schreien zum Herrn. Wenn das Unrecht nicht aus unserer Mitte getan wird, wird es keine neue Bewegung des Heiligen Geistes geben. Das gibt es einfach. Weil wir können uns was vormachen, wir können einander was vormachen, aber wir können nicht Gott etwas vormachen. Und der einzige Grund, warum Gott es an vielen, vielen Sonntagen in vielen, vielen Gemeinden vorzieht, nicht zu erscheinen, ist die verborgene und zugedeckte Sünde in der Mitte der Versammlung. Und wie viele Mal habe ich das gesehen, wenn das Schwert Gottes da reinkam und die Funken geflogen sind, aber schlussendlich Leute sich gebeugt haben und haben das Wort angenommen und haben Buße getan vor Gott und voreinander. Wie in einem Augenblick die Atmosphäre sich verändert hat und auf einmal der Himmel so zum Greifen nah war und wir geschwelgt haben an Gott und uns gefreut haben an Gott, aber nicht auf eine charismatische Art und Weise, wo wir so einen Animateur hatten, der uns irgendwie gekurbelt hat und jetzt freut euch mal im Herrn, seid ihr glücklich, oder solche Geschichten, sondern wo wirklich einfach der Heilige Geist frei fließt und wo wir sagen, ah, ist das wunderbar und so muss der Himmel sein. Komisch, ne? Wir waren ja alle noch nie im Himmel, aber wenn der Heilige Geist sich bewegt, irgendwie, wir fühlen uns so wie zu Hause und sagen, boah, ist das schön und ist das gut, so rein, so sauber, so frei und so belebend und so erfrischend. Halleluja. Weil der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Und da, wo wir nicht in der Wahrheit sind, da betrüben wir den Heiligen Geist. Und das ist das Letzte, was wir uns erlauben sollten. Weil was können wir tun als Gläubige, als Gemeinde oder als christliches Werk? Was können wir tun, wenn der Heilige Geist sich weigert, mit uns zu arbeiten, wenn der Heilige Geist einfach an der Seite steht und nicht mehr mitarbeitet? Was können wir da noch tun? Wir können einpacken. Es gibt nichts, was wir tun können ohne ihn. Das ist, was Jesus meint. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie können sich den Menschen bekehren durch unsere Verkündigung? Wenn der Heilige Geist nicht unsere Worte nimmt und scharf macht und Herzen durchbohrt. Wir können uns Fransen an den Mund reden. Wir können super lange Predigten halten, es wird nichts bewirken. Es ist einfach nur leeres Wort, es ist nur Wortgeklingel und Worthülse. Und die gehen von hier bis einen Meter und dann fallen sie da unten auf den Boden, zerbrechen und nichts war passiert. Wenn der Heilige Geist nicht mehr überführt, wenn der Heilige Geist nicht Jesus groß macht, was wollen wir dann noch tun? Wir können einpacken, wir können den Laden schließen. Weil wir haben uns verwandelt von einer Gemeinde, die Teil von Gottes Antwort ist, zu einer Gemeinde, die Teil von Gottes Problem ist. Und der einzige Ausweg ist Umkehr, ist Buße, ist, wo wir zurückkommen in die Wahrheit, wo wir uns Dinge sagen lassen, wo wir Korrektur annehmen, wo wir Verantwortung übernehmen für unser Fehlverhalten. Und wenn man das im Text anschaut, dort Epheser 4, diese Passage, die damit beginnt, gibt dem Teufel keinen Raum, und dann endet sie damit, betrügt nicht den Heiligen Geist. All diese Dinge, die da aufgezählt sind, die dem Teufel Raum geben und die den Heiligen Geist betrügen, sind alles in unseren Augen Kleinigkeiten, Alltäglichkeiten in unseren Beziehungen. Nicht vergeben, zornig sein, hässlich reden übereinander und solche Dinge. So, wir würden denken, den Heiligen Geist betrügen, Mann, das müssen aber Kaliber sein. So vielleicht irgendwie nachts heimlich eine Bank ausrauben oder ein Bordellbesuch oder sowas ganz Schlimmes. Aber für Paulus, der es von Gott bekommen hat und er wusste, wie die Realitäten sind, waren das Dinge, die Standard sind bei vielen, vielen Gläubigen. Die haben überhaupt keine Probleme damit, hässliche Dinge übereinander zu sagen, einander zu richten, einander zu verachten, Lügen sogar übereinander erzählen. Dieses Lästern, was dort genannt wird, kann auch bedeuten, verleumden. Und wie viele Gläubige haben überhaupt kein Problem damit, andere Gläubige zu verleumden und Lügen, die sie vielleicht von anderen gehört haben, nicht unbedingt selber erfunden haben, aber was macht den Unterschied? Lügen, die sie von anderen gehört haben, über eine Person einfach weiter zu erzählen. Die haben überhaupt kein Problem damit, fühlen sich noch im Recht und denken noch, das ist normal oder das gilt als Aufklärung und ich helfe ja nur, dass Dinge zurechtgebracht werden. Eine Freundin von uns hat erlebt, sie war einen Sonntag aus bestimmten Umständen in einer anderen Gemeinde zu Besuch und weil sie ein bisschen früh dran war, nutzte sie Zeit, ging über die, guckte am Büchertisch vorbei, schaute sich die Bücher an und so weiter und dann kam sie mit dieser Dame vom Büchertisch ins Gespräch und fragte, ja, und haben Sie auch Bücher von dem Henkel hier? Und das war die falsche Frage offensichtlich. Und sie sagte, um Himmels Willen, niemals, wir wollen niemals etwas mit dem zu tun haben. Das ist ja so ein schrecklicher Mensch und er führt so eine schlimme Ehe. Ich sage Ihnen, das würden Sie alles gar nicht glauben, was ich da weiß. Und unsere Freundin sagt, bitte, woher wissen Sie? Das wurde mir berichtet. Und sagt, Entschuldigung bitte. Noch vor 14 Tagen war ich zusammen ein Wochenende mit den Henkels und ich kann Ihnen versichern, was Sie da erzählen, ist totaler Blödsinn. Nein, das wurde mir berichtet. Also die war so verliebt in ihre Lügen, dass sogar ein Augenzeuge, der diese Lügen widerlegen kann, nichts gilt bei ihr, weil das, was sie vom Hörensagen gehört hat, zählt für sie mehr als Tatsachen. Und ich könnte euch viele solche Geschichten erzählen, wo Menschen überhaupt keine Probleme haben, Dinge zu verunglücken, nicht unbedingt was uns betrifft, was auch andere betrifft oder so. Sie haben überhaupt keine Probleme damit, negative Dinge einfach weiterzutragen. Ja. Und bedenken überhaupt nicht, was die Frucht davon ist. Also da können ganze Gemeinden sozusagen von Dienern Gottes, die Gott gesetzt hat, den Leib zu befruchten, zu inspirieren und zu helfen und Wegweisung zu geben. Ganze Gemeinden können abgeschnitten sein, weil irgendeiner ein blödes Gerücht erzählt über diesen Dienst und alle wissen, dieser Bibellehrer oder dieser Dienst ist einfach schlecht und den sollen wir nicht haben. Niemand hat das hinterfragt, niemand hat geprüft, niemand hat geschaut, was ist die Frucht von diesem Dienst. Einfach nur, es geht ein Gerücht und man sagt. Und wer dieser Mann ist, das wurde nie gefunden. Man sagt, man berichtet. Und dann sind diese Gerüchte wie schwerwiegende Tatsachen, die ein endgültiges Urteil verlangen. Nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. So schneiden sich Gemeinden vom Segen ab, weil sie sich beeindrucken lassen von Lügen des Feindes. Und es ist so einfach für den Teufel, den Leib immer wieder zu teilen. Es ist so einfach. Warum? Nicht, weil der Teufel so clever ist und weil er so listig ist, sondern weil wir die einfachen Dinge im Worte Gottes nicht beachten. Und weil wir meinen, wenn wir etwas Negatives gehört haben, weil es ja uns berichtet wurde, wir haben das Recht, das weiterzugeben. Und damit wieder andere anzustecken und andere zu vergiften. So, was würde passieren, wenn wir wirklich anfangen, Gottes Ordnung anzuwenden in unseren Beziehungen? Wir würden nicht nur keine Gerüchte mehr weiter transportieren, sondern wir würden sofort das Gerücht stoppen und sagen, halt, Moment. Also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst hin zu demjenigen, über den du dieses böse Gerücht verbreitest, oder ich werde ihn informieren, was du über ihn erzählst, und er wird sich bei dir melden. Du hast zwei Möglichkeiten. Wenn wir so umgehen würden miteinander, das war übrigens eine Regel, die die Herrnhute haben. Ja, Herrnhut, wo diese Geistesausgießung war, die haben eine Gemeinschaft mit Ordnungen. Und eine der Ordnungen war, wenn du kommst und erzählst zu Bruder B etwas über Bruder A, dann checkt der B sofort, hast du darüber auch mit A gesprochen, weiß A Bescheid? Nein, da würde ich mit A nie drüber reden, nur dir im Vertrauen. Pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du berichtest jetzt das, was du mir berichtet hast, Bruder A, und wenn nicht, dann werde ich ihn informieren, was du über Bruder A sagst. Auf diese Art und Weise wird der Sumpf ganz schnell trocken gelegt. Aber wir wollen höflich sein. Wir wollen nett sein. Wir wollen ja keinen Ärger riskieren. Wir wollen, dass Frieden ist. Aber es ist nicht der Friede Gottes. Es ist nicht der Friede Gottes. Der Friede Gottes lagert sich nie über unausgesprochene, ungeklärte Dinge. Niemals. Und wir sagen, ah, da wächst Gras drüber. Vielleicht wächst Gras drüber, aber der Friede Gottes kommt niemals darüber. Es ist eine eiternde, stinkende Wunde und die wird bleiben, bis sie behandelt ist, so wie es sich gebührt. So, wir sehen, Wahrheit ist nicht ein philosophisches, theoretisches Konzept, das irgendwie so ein privates Hobby sein kann, wo einer besonders philosophisch veranlagt ist und der mag sich da Gedanken machen über Wahrheit, sondern Wahrheit ist ganz, ganz, ganz praktisch. Vor wenigen Wochen war ich in Russland und eine Schwester erzählt mir von einem Gebiets- oder einem Hauskreis, wo verschiedene Hausfrauen sich treffen und gemeinsam das Wort studieren, beten und sich austauschen. Und dann war die Situation, dass einer erzählt, ja, ihr geht es finanziell so schlecht, aber da gibt es ja das Angebot vom Staat, also sowas wie Sozialhilfe, die nennen das anders, aber besonders bedürftigen Familien oder einzelstehenden Müttern würde der Staat da entgegenkommen. Aber um diese Sozialhilfe zu beziehen, muss man erstmal Angaben machen über seine Vermögensverhältnisse. Hast du ein Auto und hast du dies, hast du ein Bankkonto und so weiter. Ganz normale Vorgänge. Ja? Um zu beweisen, man ist qualifiziert, diese Hilfe zu bekommen, die der Staat eben nicht großzügig ausschüttet über jeden, der sowieso schon genug hat, sondern vorbehalten hat für die, die wirklich Mangel haben. Und da sagt die eine Schwester, ja, da war ich gezwungen zu lügen. Sie fragten, wieso warst du gezwungen? Ja, wenn ich angegeben hätte, was ich wirklich besitze, würde ich das Geld nicht kriegen. Also war ich gezwungen zu lügen. Was für eine Denkweise für einen Christen. Was für ein Verständnis. Also da ist der Glaube mit Jesus, aber das hat mit Wahrheit im Alltag und wahrhaftig sein und nicht lügen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine völlig andere Welt. Das ist der fromme Bereich und da ist die Welt der Finanzen und der materiellen Nöte. Und das hat natürlich mit Gott überhaupt nichts zu tun und Gott sowieso nicht versorgt. Also wenn überhaupt, meine einzige Quelle ist der Staat und der ist so zögerlich mit seinen Segnungen. Also muss ich ein bisschen nachhelfen. Was für eine Denkweise. Und dann glauben diese Leute, die können zusammenkommen, eine Gebetsnacht machen und beten und fasten und den Himmel herunterholen und beten, dass es einen Durchbruch gibt in der Gemeinde. Nirgendwo findest du dieses Konzept im Alten Testament. Wenn ihr umkehrt von eurem bösen Wege und betet, dann will ich vom Himmel hören. Niemals ist das Beten ein Mittel, was sozusagen die Buße irgendwie umgehen kann und übergehen kann und außer Kraft setzen kann. Und wenn wir nur genug beten, dann würde Gott schon hören. Das ist ein total heidnisches Konzept. Wir können so viel beten, wie wir wollen. Gott wird nicht hören, wenn dort Ungerechtigkeit ist. Und was heißt, wer den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit? Was heißt das? Das sind doch die ganz praktischen Dinge, wie Steuererklärung oder diesen Antrag auf Sozialhilfe oder alles andere, was wir so tun und wie wir übereinander reden und wie wir miteinander umgehen und all diese Dinge. So, Wahrheit, Wahrhaftigkeit ist keine Nebensache. Es ist das Zentrum. Es gibt keine Demut ohne Wahrheit. Das gibt es nicht. Sondern Lüge erzeugt immer Stolz. Und Lüge ist ein Ausdruck von Stolz. Und Wahrhaftigkeit ist ein Ausdruck von Demut. Und da wollen wir ganz, ganz klar sein. Lüge gehört zum Vater der Lüge. Und wir gehören zum Vater der Wahrheit, zum Gott der Bibel, zu Jesus Christus, unserem Retter, der die Wahrheit ist. Und deswegen wird Wahrheit das Fundament sein unseres Lebens und unserer Beziehungen. Anders geht es nicht. Du sagst, ja, aber totale Wahrhaftigkeit würde bedeuten, dass ich an meine Grenzen komme, würde bedeuten, dass ich in sehr unangenehme Situationen komme, dass ich mich nämlich demütigen muss, dass ich Dinge in Ordnung bringen muss. Ja und? Ist das eine Begründung, dass du jetzt nicht wahrhaftig sein musst? Wir scheinen zu denken manchmal, ja, natürlich, wir sollen die Wahrheit miteinander reden. Aber wenn das peinlich ist, wenn mich das etwas kostet oder wenn das zu schwierig ist, dann natürlich nicht. Ja? Wie diese Schriftstelle, wenn dein Bruder sündigt, geh hin. Ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber ich hatte solche Angst. Ah, wenn du Angst hattest, natürlich, dann gilt diese Bibelstelle nicht. Weil eigentlich gemeint ist, du sollst das nur dann tun, wenn du keine Angst hast. Wenn du Angst hast, dann bist du beurlaubt. Was ist das für eine Denkweise? Begreifen wir nicht, die Ordnung Gottes sind gegeben zu einem Ziel, unser altes Ego zu zerstören, außer Kraft zu setzen. Wir können nur in den Ordnungen Gottes leben, wenn wir sterben. Anders geht es gar nicht. Und die Ordnungen sind gegeben, um uns praktische Hilfen zu geben, wie wir sterben können. Wie oft habe ich solche Entschuldigungen gehört? Jemand sieht eine andere Person sündigen und ich sage, und? Bist du hingegangen? Nee, ich habe mich nicht getraut. Ja, warum hast du dich nicht getraut? Ja, das würde unsere Beziehung negativ beeinträchtigen. Ah ja, dann ist das akzeptabel. Angst ist schon ein berechtigter Grund, dass man sich hier vom Gehorsam beurlauben kann. Ist das so? Funktioniert das so im normalen Leben? Das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, sagen wir mal 80, ja. Und du sagst, nee, ich muss meinen Termin wahrnehmen, ich drücke auf die Tube, ich gebe Gas, du wirst geblitzt bei 150, dann stehst du vom Verkehrsrichter. Warum sind Sie zu schnell gefahren, haben Sie das Schild nicht gesehen? Doch, aber ich hatte Angst, ich komme zu spät zum Termin. Ach, Sie hatten Angst, ja, dann ist alles okay, der Fall ist geschlossen, Sie können nach Hause gehen, es gibt keine Strafe. Sie haben das nur aus Angst gemacht. Na, das ist eine völlig andere Sache. Ich dachte, Sie hätten das böswillig, mutwillig übertreten. Aber nur aus Angst, dann sind sie entschuldigt. Funktioniert das so in der Schweiz? Also in Deutschland nicht. Und ich habe gehört, hier sind sie noch viel strenger als bei uns. Deswegen kommen wir nur mit dem Flieger. Fahren mit der Bahn, die kann es nicht blitzen. Wir haben manchmal so lustige Ideen. Ich hatte Angst. Ach ja, na dann, armes Kindchen. Nein, nicht armes Kindchen, du schützt dein verlogenes altes Ego. Das ist, was du tust. Statt froh zu sein, dass du es hier los wirst durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit, schützt du es noch und fütterst es noch und nährst du es, indem du sagst, ich weiß, was die Bibel sagt, aber meine Angst ist schon entschuldbar. Verstehen wir nicht, die Ordnung Gottes sind gegeben, um uns von der Geißel, von der Knechtschaft der Angst zu befreien. Wenn wir tun, was das Wort Gottes sagt, muss Menschenfurcht sterben. Das geht gar nicht anders. Wir können nicht Menschenfurcht behalten, während wir tun, was das Wort Gottes sagt. Wir können auch nicht unsere Faulheit behalten, wenn wir tun, was das Wort Gottes sagt. Wir können auch nicht unser Lustprinzip, ich mache das, wozu ich Spaß habe, behalten, wenn wir tun, was das Wort Gottes sagt. Die Ordnung Gottes sind so raffiniert und so perfekt, sie töten unser altes, falsches Ego und setzen uns frei. Die Wahrheit wird uns frei machen, sagt das Wort. Und zwar nicht das Bejahen der Wahrheit, sondern das Tun der Wahrheit. Jakobus sagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Weil wenn wir nur Hörer sind und uns weigern zu tun, dann betrügen wir uns selbst. So, ich fürchte, es gibt viele, viele christliche Betrüger. Selbstbetrüger. Sie betrügen sich selber. Sagen, ja, ich weiß, was das Wort sagt. Ich soll Gott suchen und egal wie es mir geht, ich soll ihn anbeten, ich soll ihm danken, ich soll ihm die Ehre geben. Aber weißt du, ich mag nicht beten, wenn ich keine Lust habe. Das musst du doch verstehen. Nein, das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich weiß, Gott versteht das auch nicht. Ja. Du, ich lese dann die Bibel, wenn mir danach ist. Ich habe heute noch mal im Internet nachgeschaut, weil ich wollte noch mal genau die Quelle haben. Ein christlicher Autor aus der Schweiz, der zu seinem Buch befragt wird und zu seinem Dienst als Autor und Verleger. Und am Ende des Interviews, das hatte ein anderes Thema, aber am Ende des Interviews wird dieser Autor, der eben tausende von Büchern auf den Markt bringt, über 30 Bücher hat er geschrieben und er prägt mit die christliche Landschaft. Er wird gefragt, und haben Sie noch einen Tipp zum Bibellesen? Und dort sagt er ziemlich wortwörtlich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall Bibel nur lesen, wenn man dazu Lust hat. Alles andere ist eine fromme Heuchelei und führt sowieso zu gar nichts. Das sagt ein christlicher Autor. Und eine christliche Zeitschrift, oder ich weiß nicht, ob es eine Zeitschrift ist oder nur eine Website, LiveNet, ist das eine Zeitschrift? Eine christliche Website, druckt diesen Schwachsinn unkommentiert noch ab. Hätten Sie wenigstens einen Kommentar darunter schreiben, das ist die persönliche Ansicht des Autors, widerspricht aber vollkommen der Lehre der Bibel. Hätten Sie wenigstens das drunter geschrieben, machen ja andere sonst auch. Wir distanzieren uns oder wir weisen darauf hin, dass wir nicht in allen Punkten mit diesen Aussagen übereinstimmen. Unkommentiert steht dort dieser Rat für tausende von Christen lesbar. Lies nur deine Bibel, wenn du dazu Lust hast. Das ist skandalös. Das darfst du als Schweizer nicht hinnehmen. Da musst du einen Leserbrief schreiben. Sag, bitte, dieser Schwachsinn muss korrigiert werden. Wenn der Autor dieser Meinung ist, dann soll er dieser Meinung sein. Aber dann bitte ihr als christlicher Verlag oder als christliche Website, als christlicher Dienst, habt den Hintern in der Hose zu sagen, was die Bibel zu diesem Schwachsinn zu sagen hat. Das wäre doch was. Wie viele junge Leute nehmen das begierig auf und sagst du, siehst du, das habe ich immer so gefühlt. Das ist genauso, wie mir zumute ist. Genauso ist es. Der Mann spricht die Wahrheit, weil ich fühle auch so. Gefühle haben mit Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Und Jesus hat nicht gesagt, sei ein Wort, wenn dir mal danach zumute ist, sondern wenn du bleibst an seiner Rede, dann bist du ein Jünger. Wenn du nach Lust und Laune dich mit dem Wort beschäftigst, bist du gar kein Jünger. Punkt. Und all die Verheißungen und all die Segnung für Jüngerschaft, die kannst du sowieso dir nur von Ferne angucken, weil die dich gar nicht betreffen. Du bist ein Jünger, wenn du tust, was Jesus von dir will. Und wir können nicht unsere Beziehung zu ihm behalten oder gar vertiefen, wenn wir nicht eine wirkliche Hingabe an das geschriebene Wort Gottes pflegen. Wir können nicht. Niemand von uns kann das. So, das sind so ganz praktische Beispiele aus dem Leben. Was hat Christsein mit Wahrheit zu tun? Alles. Es ist nicht ein Randthema, es ist das Zentrum. So wie du mit Wahrheit umgehst, so gehst du mit Jesus um. So viel wie Wahrheit dir wert ist, so viel ist der Jesus wert. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, Schweizer sind sehr sparsam mit Amen und ich bin auch nicht ein amerikanischer Prediger, der nach jedem Satz irgendwie heftige Amens braucht, aber um euretwillen wäre hier wirklich ein Amen sehr gut platziert.
Amen.
Ihr habt es gesprochen. Ich habe damit kein Problem, dass die Schweizer zurückhaltend und diskret sind. Nicht nur in den Bankgeschäften, sondern auch was die Response zum Prediger angeht, habe ich kein Problem mit. Ich habe jahrelang Fernsehpredigt gemacht, habe ich nie einen Zuschauer gehabt, außer an der Kamera. Und musste mir immer begeisterte Zuhörer vorstellen. Ja, so, wenn ich predige, ich schaue nicht unbedingt, was die Leute tun. Ich stelle mir begeisterte Leute vor, die sagen, ja, das ist es, das glaube ich, das stimmt, das ist mit der Bibel überein, das werde ich tun. Diese Leute stelle ich mir einfach vor, wenn ich die vor mir sehe, ich stelle mir die einfach vor. Dann geht es mir gut. Halleluja. So, zwei Bereiche von Wahrheit sind wichtig für den Heiligen Geist und für uns und darüber will er mit uns sprechen. Und das eine, damit fängt alles an, ist die Wahrheit über Gott, über sein Wesen, über seine Absichten, über seine Wege. Das bedeutet nicht nur, was er macht, wie er mit Menschen umgeht, sondern auch, warum tut er das? Was sind seine Absichten? Das müssen wir studieren. Die Wahrheit über Gottes Wesen. Wie geht Gott mit Menschen um? Wenn wir nur diese eine Wahrheit, die ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, beherzigen würden und anfangen würden, die umzusetzen. Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn das Standard würde im Volke Gottes, Leiterschaft würde sich weigern, stolzen, ehrgeizigen Menschen, die die Gemeinde benutzen, um eine geistliche Karriereleiter zu erklimmen, würden sich weigern, solchen Menschen irgendeine Position von Verantwortung und Leiterschaft irgendwie zu übergeben. Das wäre eine Revolution. Aber Leiter sind blind. Leiter können nicht erkennen, was im Herzen von Menschen ist. Sie nehmen die Symptome von Stolz und von Ehrgeiz nicht wahr und sie geben Verantwortung an Leute, an die Gott nie Verantwortung geben würde. Aber Leiterschaft bedeutet, wir gehen mit Menschen so um, wie Jesus mit ihnen umgeht. Das ist Leiterschaft. Und wenn da nicht erkennbar ist, jemand kann im Kleinen, im Verborgenen treu dienen, dann geben wir ihm nicht mehr. Warum? Weil Jesus ihm nicht mehr gibt. Wir wollen ihn so behandeln, wie Jesus ihn behandelt. Und wenn wir das über Jahre durchziehen würden, dann hätten wir treue, verlässliche, demütige Leute, die dienen aus Liebe zu Jesus und die nicht dienen, um einen Posten und einen Platz des Ansehens und der Wertschätzung zu bekommen, weil sie denken, wie in der Welt, je höher ich steige, umso mehr wert bin ich und umso wichtiger bin ich, umso größeres Ansehen bekomme ich. Und da ist so viel weltliche Gesinnung an manchen Stellen, in Gemeinden und in Werken, wo Menschen Gemeinde benutzen, auf dieselbe Art und Weise, wie sie früher den Kaninchenzüchterverein oder Kegelclub benutzt haben oder den Sportverein. Und sie wollen dort sich einen Platz erobern des Ansehens. Und das ist eine Gesinnung, die hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. So, wir wollen Gott kennenlernen. Und wie geht er mit Menschen um? Was ist seine Absicht? Was will er mit Menschen? Wie sieht er Menschen? Und wie können wir das studieren? Nun, indem wir die Bibel studieren und wir sehen, wie Gott mit Menschen umgeht. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen und wie sind die Apostel mit Menschen umgegangen? Die haben tatsächlich von Jesus gelernt. Da haben wir das Vorbild. Und natürlich, wiederum ist da diese Frage, sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Weil das ist ein Punkt, den wir niemals übersehen dürfen. Wahrheit, das Aneignen von Wahrheit, kostet immer einen Preis. Theoretische, philosophische, theologische Wahrheit kostet gar nichts und bringt höchstens das, dass man die anderen, die genauso wenig wissen, wie man selber beeindrucken kann, mit seinem theoretischen Wissen. Aber es kostet nichts. Aber wirkliche Wahrheit, die wir ergreifen, die wir leben wollen, kostet immer etwas. Und es wird immer Widerspruch geben, es wird immer Kritik geben, es wird immer ungerechte Behandlung geben, es wird immer Menschen geben, die dagegen rebellieren und die dann zu unlauteren Mitteln greifen werden, statt eine faire, offene Auseinandersetzung. Dann kommen die Tritte unter der Gürtellinie und so weiter und so weiter. Wir studieren das Wesen Gottes und wie geht er mit Menschen um? Was sagt er über sich selbst? Was sind seine Werte? Was sind seine Ziele? Was ist ihm wichtig? Was ist ihm wertvoll? Was schätzt er? Was mag er? Oder auch anders gefragt, was hasst er? Vorhin haben wir über Gerüchte gesprochen. Gott hasst ein Lügenmaul. Gott hasst solche Dinge. Er kann das nicht ausstehen, ist nicht bereit, das zu akzeptieren. Er hasst das. Er liebt den Menschen. Aber dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel für ihn. Und sobald er Gelegenheit hat, wird er sich bemerkbar machen und sagen, das muss aufhören, das geht nicht. Aber es ist doch so, dass wenn ein Mensch sich verhärtet und durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist nicht von Sünde überführt werden kann, dann gibt es immer noch Plan B. Und das ist das Wort der Korrektur durch den Bruder und durch die Schwester. Wenn der aber ausfällt, wenn der aber kneift, wenn der also seine Ängste pflegt und motiviert wird von was Spaß macht, dann hat Gott keinen Plan B, um diese Person zu erreichen. Weil durch die Bibellese, durch die Predigt ist sein Gewissen nicht mehr wach zu rütteln. Er ist schon abgestumpft und hat schon Kompromisse gemacht und hat schon angefangen, sich zu belügen und zu sagen, ja, in meinem Falle passt das. Grundsätzlich ist schon richtig, aber in meinem Falle, ich habe meine Begründungen, warum das hier doch so gehen muss. Und Gott möchte uns erreichen. Er möchte uns wachrütteln und er möchte uns sagen, wie er empfindet. Und darum ist wirkliche Gemeinschaft, wirkliche Verantwortung füreinander, wo wir in Wahrheit die Liebe, in Liebe die Wahrheit sprechen, so unbedingt notwendig für unser Fortschritt, für unser Wachstum. Und wenn wir Gottes Wesen kennenlernen, werden wir auch in seinem Wesen mehr und mehr umgestaltet und wir werden lernen, entgegen unseren Ängsten und natürlichen Neigungen, mit Menschen so umzugehen, wie Gott mit ihnen umgehen möchte. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir das wahrnehmen, werden wir wachsen und werden die wachsen, die mit uns zusammen sind. Und die den wahren Gott der Bibel nicht wollen, werden sich abwenden. Und dann lernen wir eine neue Lektion. Wir lernen die Reaktion Jesu auf Ablehnung. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und was ich nicht gewusst habe, was eigentlich völlig logisch ist, so etwas kann man nicht in der Theorie oder mit einem Gebet irgendwie bekommen von Gott. Es war eine Situation oder eine Phase in meinem Leben. Ich studierte so 1. Korinther 13, das Wesen Jesu, die Liebe. Und ich blieb so hängen an diesem Punkt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und das hat mich so beeindruckt. Ich habe darüber nachgedacht, über Jesus, wie er reagiert hat auf all diese hässlichen Versuche der frommen Leiter, ihn reinzulegen, ihm was anzuhängen, ihn anzuklagen, ihm Fangfragen zu stellen. Nicht, weil sie was lernen wollte. Sie haben nie Fragen. Zeigt mir eine Stelle, wo ein Pharisäer kam und wollte was lernen, außer Nikodemus. Alle anderen Fragen waren keine echten Fragen von dem Sinne, ich will was lernen, sondern ich will etwas von ihm hören, was ich benutzen kann gegen ihn, um ihn anzuklagen. sondern sie näherten sich ihm, obwohl sie Fragen gestellt haben, und stellten sich über ihn. Und er hat das alles gesehen. Er hat das alles gewusst, weil er die Herzen erkannt hat. Und niemals ist er bitter geworden. Niemals hat er sich gerecht. Niemals hat er gesagt, jetzt ist aber genug. Diese Art von Behandlung lasse ich mir nicht mehr bieten. Bis hin dazu, dass er sich in die Hand dieser Menschen begeben hat und hat sich von ihnen verhören und quälen und geißeln lassen wie ein Verbrecher. Und in seinem Herzen war nur Vergebung. Und der Hebräerbrief sagt, wir sollen an Jesus denken und an den Widerspruch, den er von den Sündern erlebt hat, damit wir stark werden. Wenn wir an Jesus denken, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, wie sein Herz war, hat das eine positive, heilsame, verändernde Wirkung auf uns. Und es macht uns stark und es bewirkt in uns Ausdauer. Und das brauchen wir so dringend. So, ich blieb an diesem Hängen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und ich habe Jesus gesehen und dann habe ich gedacht, Mensch, was für eine wunderbare Sache. Ich bin gerufen, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Und gesagt, Herr, lehre mich eine Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Ich will das auch lernen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da gebetet habe. Und ich hatte gedacht, irgendwie Gott kommt und schickt einen Engel, macht so und dann träufelt es auf mich und dann habe ich es irgendwie. Völlig naiv, war mir gar nicht bewusst, was dieses Gebet bedeutet. Und dann sind schreckliche Dinge in meinem Leben passiert und Menschen, die mir sehr, sehr nah waren, denen ich total vertraut habe, haben auf einmal sich abgewandt und haben furchtbare, hässliche Dinge und Verurteilung und Lügen über mich erzählt. Und er hat mich erinnert, jetzt kannst du anfangen zu lernen. Jetzt lernst du eine Liebe, die sich nicht erbittert. Ich will nicht sagen, dass ich das schon gelernt habe, aber ich habe ein paar kleine Schritte in die Richtung gemacht und ich will dranbleiben und ich will das lernen und Jesus ist mein Vorbild. Aber wir lernen das nur in Konflikten. Wir lernen das nicht theoretisch. Das kommt nicht mit Handauflegung durch den Gastsprecher. Leider. Sonst kommt nur in der Situation, in der Krise, in der Auseinandersetzung. Nur dann kommt es. Ja. So, da sehen wir, diese Erkenntnis Gottes über sein Wesen ist nie theoretisch, es ist nie eine theoretische, blasse, leere Abhandlung, sondern es ist etwas ganz Reales, weil ja sofort im nächsten Moment realisieren wir das, was wir an Neuem, an Schönem sehen von Jesus. Das ist ja, was wir werden. Das ist, was wir sein sollen. Das ist, in was wir verwandelt werden. Und dann geht es in die nächste Runde und wieder neue Herausforderungen und neue Dinge, die uns viel, viel kosten und die nicht einfach sind umzusetzen. Aber alles, was wertvoll ist, bekommt man nicht einfach. Frag mal den Bruder, wie lange der sich abgemüht hat mit seinem Saxophon oder mit der Posaune, bis da mal hörbare, akzeptable Töne oder Tonleiter herausgekommen sind. Da muss man sich Stunden und Wochen und Monate abquälen. Und es macht keinen Spaß. Aber man hat ein Ziel. Ich will, dass da gute Töne rauskommen. Ich spreche jetzt aus der Theorie, weil ich ja kein Musiker bin. Ja, aber so stelle ich es mir vor. Könnte das mal sein, nicht wahr? Ja. Oder mach dieses Tonleiter rauf und runter, macht das Spaß. Das ist Knochenarbeit. Da muss man sich durchzwingen und sagen, so jetzt noch 20 Mal, das ist mein Pensum für heute. Und man macht sein Ding rauf und runter. Und das ist Mühe. Warum macht man das? Weil man ein Ziel hat. Ich werde es nie vergessen. Einmal war ich zu Besuch in einer Gemeinde und da war eine Schwester von einem Ältesten. Und sie hatte einen wunderbaren Garten, auf die richtige Zeit, war so Spätsommer, Anfang September, einen wunderbaren Garten, der war voll mit allen möglichen Dahlien und Astern und Rosen und voll mit Blumen. Wunderbar. Also es war ein Genuss, einfach so durch den Garten zu wandern und überall diese bunten Blumenbeete zu sehen. Und ich sprach da mit ihr und sagte, also du scheinst Gartenarbeit zu lieben. Was für eine schwachsinnige Aussage. Ja, ich wollte irgendwas Nettes sagen. Sagt sie, ich hasse Gartenarbeit, aber ich liebe Blumen. die wir durchlaufen müssen, die nicht einfach sind, die nicht angenehm sind. Aber wir schauen auf das Ziel. Wir schauen auf das Ende. Auf diese wunderbare Verheißung, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Und dazu ist es notwendig, und damit fängt auch alles an, dass wir Gott wirklich erkennen. Und dadurch, um das zu erreichen, müssen wir Wahrheit aufnehmen aus dem Worte Gottes. Nirgendwo anders ist Gott zu erkennen, außer in seinem Wort. Man kann ein paar wenige Dinge über Gott, seine Größe, seine Macht, kannst du erkennen, wenn ihr eure schönen Berge euch anschaut oder wenn ihr rausgeht in sternenklare Nacht und ihr seht die Sterne, da kann man etwas sehen von der Größe und von der Macht Gottes. Aber nichts von seiner Barmherzigkeit, nichts von der Schönheit seiner Demut, das alles kannst du nur in Jesus sehen. Und deswegen müssen wir auf Jesus sehen. Wir müssen Jesus anschauen, wie der Hebräerbrief das sagt. Komm, wir lesen mal die Stelle, die ich vorhin schon indirekt zitiert habe. Hebräer Kapitel 12. Deshalb lasst nun nach uns, ab Vers 1, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Christsein, das christliche Leben, wird hier verglichen mit einem Langstreckenlauf. Und wir brauchen Ausdauer, um diesen Lauf zu laufen und diesen Lauf zu vollenden. Und wir brauchen die Kraft durchzuhalten. Wir brauchen das Vermögen, nicht aufzugeben, nicht nachzulassen. Und die Schwierigkeiten und der Gegenwind wird dramatisch sich steigern in den kommenden Jahren. Dramatisch. Das ergibt sich einfach aus dem, was die Bibel sagt über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben. Was immer das bedeutet, wie lange das noch sein wird. Aber wir sehen, wir leben in den letzten Tagen. Und es wird ein gewaltiges Wirken Gottes bei den wahren Gläubigen kommen. Und es wird ein gewaltiger Gegenwind und Widerstand kommen von den Ungläubigen und von den abgefallenen Frommen. Es wird ein gewaltiger Widerstand kommen. Es wird Verfolgung kommen. Und hässliche Dinge wie Verrat und üble Nachrede und Verleumdung und Anzeigen und uns Polizei auf den Hals setzen und falsche Verdächtigungen und all diese Dinge, das wird normal werden. Jesus sagt, sie werden einander verraten, überliefern. Das kommt auf uns zu, ohne die Kraft durchzuhalten, ohne die Kraft dran zu bleiben, ohne Ausdauer, ohne eine Quelle der Ermutigung gefunden zu haben, die nicht in den Umständen ist, werden wir es nicht schaffen. Aber diese Quelle ist da. Und diese Quelle ist in unserer Beziehung zu Jesus. Amen. Wir sollen mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, in dem, jetzt wird erklärt, wo kommt Ausdauer her? Wie lernen wir Ausdauer? Ja. Die kommt nicht, indem wir darum bitten, und dann schenkt es der Herr und im Glauben ergreifen wir es und dann haben wir es, sondern indem wir etwas tun. Was tun wir? Wir schauen auf Jesus. Hinschauen oder wegschauen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Übrigens hast du dich mal gefragt, was heißt eigentlich die Vollendung des Glaubens? Anfang verstehst du. Da warst du ein Heide, Gott ist eingebrochen in dein Leben, du hast dich bekehrt, da hat er diesen Glauben angefangen. Aber was heißt vollenden? Was heißt den Glauben vollenden? Ich glaube, mein Verständnis, das letzte und höchste Ziel des Glaubens ist, dass wir Jesus mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist die Gesinnung der Braut. Das wird Standard sein in der Endzeitgemeinde, bevor Jesus wiederkommt. Das und nur das hat die Kraft, allen Bedrohungen, allen Einschüchterungen, allen Versuchen, uns zu bremsen und aufzuhalten, zu überwinden. Nur das, wo wir auf nichts Rücksicht nehmen, wo wir nicht mehr eingeschüchtert werden können, wo wir nicht bedroht werden können mit irgendetwas, was diese Welt zu bieten hat, weil unsere Identität vollkommen in ihm ist und der Himmel ein reales Zuhause geworden ist, wo wir hingehören, wo unsere Identität ist, wo unsere Heimat ist. Und wir hier nur einen Gaststatus haben und wir hier nichts suchen. Wir suchen hier nichts, sondern das, was wir suchen, sind Schätze im Himmel. So erst der Vollender des Glaubens, das höchste Maß des Glaubens, die Vollendung des Glaubens besteht darin, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, und zwar so sehr lieben, dass wir ihn mehr lieben als alles andere, mehr lieben als unseren eigenen Vorteil, als unseren materiellen Besitz oder unsere Bequemlichkeit oder unseren guten Namen oder irgendetwas. Wir lieben ihn mehr als alles andere und wir sind bereit, um seinetwillen alles loszulassen und alles aufzugeben, weil er uns wirklich in allen Dingen Nummer eins ist. Ich glaube, das ist die Vollendung des Glaubens. Wenn du eine bessere Definition hast, ich bin sehr, sehr offen. Das ist meine vorläufige Definition und mein Verständnis. So, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wieder dasselbe wie Ausdauer. Und wo kommt diese Kraft her, nicht müde zu werden, nicht zu ermatten, indem wir ihn betrachten? Sag ich ja, Moment einmal. Das ist ja geschrieben nach der Himmelfahrt. Wie können denn diese Menschen, an die dieser Brief geschrieben ist, wie könnt ihr denn Jesus betrachten? Der ist doch gar nicht mehr auf der Erde. Der ist doch längst schon zu Rechten des Vaters. Wie kann man also Jesus betrachten, um daraus Ausdauer zu bekommen? Schon mal diese Frage gestellt? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ohne die Antwort kriegst du keine Ausdauer. Wir müssen anfangen, Fragen zu stellen. Nicht einfach nur den Text zu lesen, mal schöne Bibelstelle, sondern was bedeutet das eigentlich? Was wird mir hier gesagt? Und wo ist der Zusammenhang? Und wie passen diese Dinge zusammen? Und wenn hier was erklärt wird, wir fragen nach, habe ich das wirklich verstanden? Wir fangen an zu lesen mit Fragen an den Heiligen Geist. Weil wir uns hinsetzen und sagen, Heiliger Geist, du bist hier, genau, du bist hier, ja, du bist mein Lehrer, jetzt schlage ich dein Lehrbuch auf, bitte sei an meiner Seite und erkläre du mir hier, was das meint. Der Heilige Geist muss uns die Bibel erklären. Viele Leute verlassen sich auf Bibelkommentare. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber dein erster Bibelkommentar muss die Erläuterung des Heiligen Geistes sein. Und er legt das Wort aus. Und er weist uns auf seine Parallelstellen. Manchmal Parallelstellen sind sehr nützlich, manchmal sehe ich nicht den Sinn da drin. Aber der Heilige Geist gibt Parallelstellen und das Wort erklärt das Wort. Und er lehrt uns. Und wir verstehen Zusammenhänge, wir verstehen Dinge und wir werden von ihm unterrichtet. So, was kann er meinen mit Jesus betrachten, damit wir nicht ermüden und in unseren Seelen ermatten? Ich kenne nur eine einzige Antwort. Wir schauen Jesus an im Worte Gottes, in den Evangelien und in Offenbarung. Dort wird er beschrieben. Das sind die Bilder, die Porträts von Jesus, die der Heilige Geist gemalt hat. Und er möchte, dass diese Dinge, die uns zunächst mal nur begegnen, wie Buchstaben in Druckerschwärze, dass diese Dinge eine Realität werden in unserem Herzen. Dass wir ihn anfangen, mit den Augen unseres Herzens zu sehen. Jesus ist nicht mehr physisch da, man kann ihn nicht sehen, sogar die anderen Apostel nach der Himmelfahrt, sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und trotzdem haben sie gesagt, man kann ihn betrachten. Jesus betrachten heißt, mit dem Heiligen Geist zusammen das Wort zu studieren. Das Wort auf sich wirken zu lassen, darauf zu warten, dass der Heilige Geist das Wort in uns lebendig macht. Bis wir nicht nur Worte hören, sondern bis unser Herz berührt wird und wir Dinge wahrnehmen. Nicht nur das Wort Demut hören, sondern wir sehen etwas von der Demut Jesu oder seiner Barmherzigkeit oder seiner Kühnheit, seiner Entschiedenheit, seines Mutes, seiner völligen Freiheit von Menschenfurcht. Halleluja, das ist, was ich so schätze an Jesus. Er hat nie bedacht, wenn ich jetzt das tue, gibt es Konsequenzen und die machen keinen Spaß, also lasse ich das lieber sein. Er hat nie taktiert, sondern hat einfach nur gefragt. Jesus hat gesagt, ich tue nichts aus mir selbst, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. So, wenn er den Vater sieht, im Tempel die Tische umstoßen, hat er nicht gesagt, coole Idee, aber was bedeutet das? Wie werden die dann auf mich reagieren und wie stehe ich dann da als Tempelständer und könnte das Unannehmlichkeiten bringen? Also doch nicht so eine gute Idee. Jesus hat nie taktiert. Sondern die einzige Frage war, ist das, was der Vater jetzt tun will? Dann tue ich es. Und alles, was Gott gibt, ist gut. Auch wenn es momentan negative Konsequenzen hat. Auch wenn es Probleme bringt. Jesus hat nie sich leiten lassen von der Devise, möglichst Probleme umschiffen. Möglichst Risiken aus dem Weg gehen. Möglichst nicht auffallen. Er war nicht neutral. Er hat sich nicht fein rausgehalten, sondern wohin er ging, hat er ständig Skandale provoziert. Das war Jesus. Nicht aus Freude an Skandalen, aber aus Freude am Gehorsam gegenüber dem Vater und aus Freude daran, Menschen zu dienen. Da brachten die frommen Heuchler brachten einen kranken Menschen in die Versammlung und zufälligerweise saß der in der ersten Reihe. Warum saß der mit dem verdorrten Arm in der ersten Reihe? Weil sie den von der Straße aufgelesen haben. Haben wir noch Geld gegeben? Komm, wir brauchen dich. Du setzt dich hier in die erste Reihe, direkt vor den Rabbi, wenn er lehrt, damit er dich sieht und mach ja ein mitleidiges Gesicht, du mit deinem verdorrten Arm, dass möglichst er auf dich aufmerksam wird. Und Jesus kannte ihre Gedanken. Sie saßen da hinten und haben, jetzt sind wir gespannt, ob er am Sabbat heilen wird. Weil wenn er am Sabbat heilen wird, dann haben wir etwas gegen ihn. Weil das ist verboten, zu arbeiten am Sabbat. So saßen sie da hinten und haben geguckt, was macht er. Und Jesus hat genau gewusst, was hier gespielt wird. Er kannte ihre Herzen. Er kannte die Abgründe ihrer Bosheit. Er hätte noch sagen können, Freunde, jetzt beenden wir die Versammlung und darf ich den Bruder mit dem verdorrten Arm bitten, noch mich zu begleiten in der Sakristei. Ich habe dann noch etwas Persönliches mit ihm zu bereden. Und da privat und still und heimlich ihn dann zu heilen. Mitten in der Versammlung. Jesus sagt, steh auf. Und die haben sich gefreut, jetzt geht's los. Filmkamera läuft, Achtung, alle genau gucken, was jetzt hier passiert. Der wird denn jetzt heilen, garantiert. Und dann haben wir ihn. Die Atmosphäre hat geknistert. Und Jesus wusste ganz genau, was passieren würde, wenn er diesen Menschen heilen würde. Bevor er ihn geheilt hat, hat er die Bosheit ihres Herzens bloßgestellt und ihre Heuchelei. Er hat gesagt, wenn euer Viehzeug in den Brunnen fällt, auch am Sabbat holt ihr es raus. So erzählt mir nicht, dass Heilen Arbeit ist. Heilen ist lebensrettend. Heilen ist gut und heilen darf man auch am Sabbat. Er hat sie in ihrer eigenen Bosheit gefangen. Er hat nie taktiert. Und wie schnell neigen wir dazu? Ich sollte eigentlich das tun. Das Wort sagt dieses. Aber halt, stopp. Was wird das tun mit unserer Beziehung? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Wir fangen an zu überlegen. Und das müssen wir uns verbieten. Wir müssen das abschneiden. Und sagen, es geht nicht darum, was sind die Konsequenzen dieses Handelns, sondern ist es richtig? Ist es das Wort Gottes? Ist es die Wahrheit? Ja oder nein? Und wenn die Antwort ja ist, dann tun wir es, ohne Rücksicht darauf, was uns das kosten wird. Weil je länger wir überlegen, umso weniger Mut haben wir zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Und da ist Jesus unser Vorbild. Er hat nicht taktiert, hat nicht versucht, Konflikte zu umgehen. und sich es so leicht wie möglich zu machen und seine Gegner zufriedenzustellen. Oh, da gibt es so viel, was wir lernen können von Jesus. So viel. Wir sind alle noch ausbaufähig und entwicklungsfähig, was das Wesen Jesu angeht. Das ist ja nur ein Aspekt. Ne? So viele andere Aspekte seines wunderbaren Wesens. So, wir schauen ihn an in seiner unendlichen Geduld, in seiner Bereitschaft, das Böse an sich geschehen zu lassen und Menschen das nicht anzurechnen und in einer Haltung der Vergebung zu bleiben. Wir schauen ihn an, welchen Widerspruch er von den Sündern gegen sich erduldet hat. Darum haben wir so viele Konfliktsituationen im Worte Gottes, wo Jesus im Konflikt mit den Pharisäern ist. Darum, nicht nur um zu zeigen, wie böse und wie abgrundtief schlecht einfach Religion ist, ohne Liebe, sondern auch um zu zeigen, wie das Wesen Gottes ist. Wie er ist. Und so wie er ist, so werden wir. Und wenn die Bibel spricht von schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen werden. 2. Timotheus, Kapitel 3. Schwierige Zeiten. Warum schwierige Zeiten? Wenn du diese ganze Passage liest, die wir jetzt nicht uns anschauen werden. Schwierige Zeiten deswegen, weil Menschen beanspruchen, als Gläubige gesehen zu werden, die ihren natürlichen sündigen Zustand akzeptieren, ohne sich zu bemühen nach Veränderung. Sie verleugnen sogar die Kraft Gottes. Sie sagen, alles, was es braucht, ist die Liebe Gottes, weiter nichts. Gott hat mich angenommen, wie ich bin, und mehr gibt es nicht zu tun, und jetzt freue ich mich dran und fertig. Also sie schneiden den zweiten Teil ab. Das Kreuz ist nur dazu da, dass sie Vergebung haben. Nein, das Kreuz ist auch dafür da, uns frei zu machen. Um als Gekreuzigte, mit dem Gekreuzigten zu leben und freigemacht zu sein von falschem Ehrgeiz, von falschen Motiven, von Sehnsucht nach Anerkennung und Position und Macht und Einfluss und all diesen Dingen. Dafür ist das Kreuz da. Halleluja. Halleluja. Und die Botschaft hört nicht damit auf, Gott hat uns angenommen, wie wir sind. Sondern der zweite Teil der Botschaft ist genauso wunderbar, zumindest für deine Mitmenschen. Er lässt dich nicht so, wie du bist.
Amen.
Er nimmt dich an, wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Das ist das volle Evangelium, das nennt man Heiligung. Und das ist die gute Botschaft für die Menschen um dich herum. Du wirst anders werden, du wirst besser werden, du wirst erträglicher werden, du wirst milder werden, du wirst mehr eine Aufbauung werden als eine Bürde. Halleluja. Das ist die gute Botschaft für deine Umgebung, für deine Nächsten. Aber dasselbe trifft auch für sie zu. Für dich. Sie werden für dich ertragbarer werden. Sie werden für dich angenehmer werden. Sie werden für dich mehr eine Quelle der Freude werden als des Stöhnens. Halleluja. Halleluja. So, diese Menschen dort, sie verweigern Heiligung. Sie glauben nicht an die Kraft Gottes. Sie sagen, du, wir sind so, wie wir sind. Wir leben wie die Heiden zugegeben, aber wir haben die Gnade. Und weil wir Menschen der Wahrheit sind, sind wir mit diesen Leuten in Konflikt, weil wir sagen, das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Die ganze Botschaft ist, du bist angenommen, wie du bist, und du sollst jetzt werden wie Jesus. Du bleibst nicht so, wie du bist. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und wir motivieren sie, wir korrigieren sie, wir konfrontieren sie. Wir sagen, dein Verständnis vom Evangelium ist verkehrt. Und dann gibt es viele, die böse und verlogen und hasserfüllt reagieren werden. Und wir brauchen diese Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Wir brauchen diese Ausdauer. Wir brauchen diese Fähigkeit, indem wir Jahre in Menschen investiert haben und plötzlich drehen sie uns den Rücken zu und stechen uns das Messer in den Rücken. Wir resignieren nicht, wir sagen nicht, das mache ich nie wieder. Nie wieder werde ich investieren in Leute und am Ende das zu erleben. Nein, wir sind nicht bitter, Wir rächen uns nicht, wir ziehen uns nicht beleidigt und gekränkt zurück, wir fahren nicht in Enttäuschung, sondern wir sagen, hey, was ich investiert habe, all die Jahre in diese Person, mein Lohn ist bei Gott, mein Lohn kommt nicht von dieser Person, mein Lohn ist nicht das, was die mir an Dank zurückbringt, mein Lohn ist, Gott weiß, warum ich das getan habe, nicht um diese Person für mich zu gewinnen, sondern um diese Person für Jesus zu gewinnen und um das Wesen Jesu mehr in dieser Person hervorbringen zu lassen, hervorkommen zu lassen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und es wird heftigste Bruder- und Schwesterkämpfe geben, mitten in der Gemeinde. Weil wir lernen, kühn zu sein, wir lernen, klar zu sein, wir lernen, zu dienen in Ermahnung und Korrektur und sogar scharfer Zurechtweisung. Und nicht alle singen dann das große Halleluja und sind begeistert. Sondern sie werden sich gegen uns wenden. Und die Bibel redet von Schafen, die Schafe beißen. Da brauchen wir immer wieder Heilung und immer wieder Ermutigung. Und deswegen müssen wir mehr von Jesus haben, um gewappnet zu sein, um nicht aufzugeben, um nicht frustriert irgendwie auf halbem Wege stecken zu bleiben und sagen, du, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich habe so viel investiert. Und was ist da jetzt herausgekommen? Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt sollen andere machen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin fertig, ich habe es bis hier. Ich kaufe mir den Angel, setze mich am Teich und da warte ich auf irgendwelche lebensmüden Fische, die anbeißen. Aber lass mich in Ruhe. Mit Reich Gottes und mit Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich mache jetzt meine Sache und macht ihr eure Sache und schlussfertig aus. Nein, die Liebe gibt nicht auf. Die Liebe lässt nicht nach. Sie lässt sich nicht erbittern. Und wenn es tausende von Rückschlägen gibt, werden wir immer noch dasselbe tun. Wir investieren in Menschen, wir segnen Menschen, wir machen Menschen zu Jüngern und versuchen Jünger zu Mitarbeitern zu machen. Und auch wenn sie uns den Rücken kehren oder vielleicht nachdem wir sie ausgebildet haben, gehen sie in die Nachbargemeinde und sind da prächtige Mitarbeiter und sagen, und wofür habe ich das alles gemacht? Doch nicht für dich, für deine Gemeinde. Du hast es doch gemacht für Jesus. So freu dich, dass die Gemeinde jetzt einen stabilen, belastbaren Mitarbeiter bekommen hat und du hast Teil an seinem Dienst und du hast Lohn. Statt zu sagen, ja, das war ja eigentlich für mich gedacht. Nee, war es gar nicht. Das war für Jesus gedacht. So, wenn wir die Gesinnung Jesu haben, alle Konkurrenz, alle Neid, alle Enttäuschung, all diese Dinge werden nicht mehr uns prägen. Werden nicht mehr einfach uns in unserem Handeln leiten, weil wir frei sind. Weil wir nicht aus verkehrten, eigennützigen Motiven handeln. Halleluja, Halleluja. Es ist 17 Uhr, wir sollen schon wieder Pause machen. Vater, wir danken dir, dass du uns erlaubst, durch das Wort und durch den Heiligen Geist die Schönheit deines Sohnes zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen und so verwandelt zu werden. Nicht nur volle Genüge zu haben, nicht nur Ermutigung und Erfrischung und Sättigung in unserer Seele zu haben, sondern auch alles darin zu finden, was wir für unser Leben brauchen, an Kraft und Ermutigung weiterzugehen. Vater, wir danken dir für Jesus, unser Vorbild, für den Heiligen Geist, der in uns arbeitet. Und wir wollen uns ausstrecken, ihn zu betrachten, um zu werden, wie er ist. Das ist unsere höchste Berufung und das wollen wir hochhalten. Und das soll unser oberstes Ziel sein in all unseren Aktivitäten im Reiche Gottes. Und du wirst uns dabei helfen. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen.